Gott, ich bitte dich darum, dass du Weisheit schenkst, für mich deine Worte weiterzugeben. Ich bitte dich darum, dass du offene Herzen schenkst. Ich bitte dich darum, dass du uns in eine Freiheit hineinführst. Das ist das, was du in der Bibel verheißt, und darum möchte ich dich bitten, dass diese Predigt, die Worte dazu dienen, dass wir in eine Freiheit hineingeführt werden, in der du uns mehr und mehr verändern kannst in dein Bild hinein. Amen. Wir starten in eine Predigtreihe, die da heißt Spieglein, Spieglein. Und jetzt haben die meisten älteren Leute im Kopf Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist die Schönste im ganzen Land? Ich muss es mir aufschrauben. Frau Königin, ihr seid die Schönste hier. Aber Schneewittchen über den Bergen bei den sieben Zwergen ist noch 1000-mal schöner als ihr. Manchmal ist es nötig, sich einen Spiegel vorzuhalten, um der Wahrheit ins Gesicht zu blicken. Ja, also in diesem Märchen ist es ja so, dass die gute Frau lange Zeit die Schönste war, aber irgendwann kommt jemand an und der Spiegel sagt ihr knallhart die Wahrheit, ja, du bist ganz schön, aber es gibt dann doch noch eine schönere. Manchmal ist mein Spiegelbild eine Offenbarung. Morgens in den Spiegel zu schauen, zu checken, welchen Eindruck ich denn so nach außen vermittle. Und der Spiegel reflektiert mich und zeigt sowohl die schönen als auch die unschönen Dinge. Er verbirgt nichts. Er ist ehrlich. Gut, meine Frau hat mir gesagt, als ich ihr das erzähle, ja, bist doch alles spiegelverkehrt. Ja, immer diese ganz genauen. Aber für die ganz genauen gibt es ja auch diesen Kosmetikspiegel, den kann man sich dann ranziehen und der zeigt einem auch wirklich alles in die tiefsten Schichten meiner Haut. Aber er hilft mir auch dabei, den Splitter in meinem Auge zu sehen und gibt mir deswegen die Möglichkeit, den dort auch zu entfernen, das, was vielleicht so lange schon so sehr schmerzt. Spiegel decken Wahrheiten auf, sind dabei schonungslos ehrlich, und das möchten wir so ein bisschen auch mit dieser Predigtreihe eröffnen. Einen schonungslosen Blick in uns selbst hinein. Weil ein ehrliches Bild von uns selbst und ein entspannter und echter Umgang damit uns in eine Freiheit hineinführen kann. Wir haben im vergangenen Jahr haben wir eine Predigtreihe gehabt über die DNA unserer Gemeinde. Das sind die Werte, die wir besonders hochhängen wollen, etwas, was uns besonders wichtig ist, die wir betonen möchten, wo wir möchten, das soll in unserer Gemeinde erkennbar und spürbar sein, fühlbar sein. Und da hatten wir einen Punkt in unserer DNA, und der ist eigentlich Anstoß für die gesamte Predigtreihe jetzt im Januar, schwebt sie darüber und beschreibt die Zielsetzung. Und da heißt es, wir sind echt. Wir gehen aufrichtig und ehrlich miteinander um. Wir geben nicht vor, perfekt zu sein und tragen keine frommen Masken. Und heute im Auftakt möchte ich euch damit hineinnehmen, warum es eigentlich gerade so im christlichen Kontext so schwer ist, echt und ehrlich zu sein. Und warum es häufig auch nicht gelingt. Also wenn du, so nebenbei, wenn du heute zum ersten Mal hier bist, du sitzt in Reihen mit Menschen, die lügen, betrügen, die blenden, und ich nehme mich dazu 100% mit rein. Und wenn du sagst, zu dieser Gruppe gehöre ich nicht, ja, dann bist du halt eine Ausnahme. Kannst jetzt für dich in Anspruch nehmen, falls ich dich verletzt haben sollte, sagst du, ich bin die Ausnahme. Aber ansonsten sitzen wir in Reihen mit Menschen, die Menschen sind. Und ich möchte neben diesem Startpunkt in diese Predigtreihe schon mal so eine kleine Tür öffnen, die die Basis dafür bildet, wie wir unseren Echtheitsfaktor eigentlich erhöhen können. Wie können wir echt werden? Und dann wird es die nächsten 3 Sonntage stark darum gehen, hey, wie werden wir echt? Im Bild Gottes, wie kann er uns verändern? Und heute geht es darum, so die Basis, warum ist es eigentlich so schwer im christlichen Kontext? Genau. Warum ist es im christlichen Kontext, also in Gemeinde, so schwer, echt und ehrlich zu sein? Also ich bin davon überzeugt, wir wollen das ja gar nicht. Wir wollen doch ehrlich sein, wir wollen nicht blenden, wir wollen auch nicht lügen, sondern wir meinen es echt, wir wollen eigentlich gar keine Masken tragen. Aber das Ding ist, durch unsere hohen Ideale, das enge Miteinander in Kleingruppen, auch so in Gemeinde, das ist ja schon enge Beziehungen, und diesen ständigen Predignachschub, ja, so sollte es sein, macht es im Glauben schwer, ehrlich zu sein. Weil wir wissen nach ein paar Jahren Christsein doch ganz genau, wie man als Christ leben sollte. So jeden Tag die Bibel lesen, jeden Tag beten. Gut. Immer freundlich sein und immer das Gute sehen. Haben wir auch schon gehört. Keine Streitereien und schon gar keine Eheprobleme haben. Gut erzogene Kinder. Nicht rauchen, nicht saufen. Reine und heilige Gedanken. Also wir wissen, hey, wir haben eigentlich so hohe Ideale, wie das Leben als Christ eigentlich sein sollte, darf sein und kann. Und das sind ja durchaus gute Ideale. Ist ja nicht zu verachten. Aber wenn wir ehrlich vor uns selbst sind, dann liegen dieser Anspruch, den wir ja selbst erzeugen, und Wirklichkeit doch manchmal ziemlich weit auseinander. Uli Egger schreibt in seinem Buch Ehrlich Glauben einen harten Satz, der da heißt: Der Glaube bietet gute Brutbedingungen für oberflächliche Fassadenpflege. Kirchen und Gemeindezentren sind ungewollt und unerwünscht fast so etwas wie Gewächshäuser für ein Doppelleben. Ich habe mal eine Übersicht angefertigt. Mir helfen immer so Grafiken, die es sehr vereinfacht, bildet auch nicht alle theologischen Faktoren ab. Ja, nicht, dass man das hinter jemandem um die Ohren knallt. Ist auch etwas zugespitzt. Und beschreibt auch nicht meine Identität, sondern mein Verhalten. Genau, weil meine Identität als Christ bin ich ein Heiliger und bin gerecht vor Gott. Habe ich mal so, also die entwickelt sich gleich ein bisschen weiter. Ich habe einfach mal gedacht, es gibt sowas wie eine Sündenmesslatte. Ich glaube nicht, dass Gott sowas hat, aber ich habe das einfach mal, eine Sündenmesslatte. So, wenn du gar nicht sündigst, bist du hier unten. Und ansonsten verläuft so, ich weiß nicht, bei Geburt, wie Gott das einteilen würde, aber wir starten einfach jetzt mal bei 20 Jahren oder so, ja? Und so, das ist so deine Sündenmesslatte. Das, was du tust, das verläuft mal so, mal so, mal sündigst du mehr, mal weniger, wie auch immer, das Leben läuft halt so. Und das hier sind deine Lebensjahre. Und dann passiert etwas, du lernst Christus kennen. Christus kommt in dein Leben, deswegen das Kreuz hier. Du bekehrst dich. Du sagst, okay, ich möchte Christus nachfolgen. Und im Laufe der Jahre lernst du durch viele Predigten, durch Songs, die wir immer wieder singen, durch das, was du liest, durch deine Kleingruppe, was Leute dir sagen, entwickelst du etwas, wie sollte eigentlich das Leben als Christ sein? Wie sollte das aussehen? Hast diese Erwartung selber, nämlich, dass du eigentlich immer sündenfreier wirst, so im Laufe der Jahre, also ein Heiligungsprozess bei dir vollzogen wird. Und man merkt das auch untereinander. Also entweder denke ich, die anderen Leute haben die Erwartung an mich, oder sie äußern sie sogar. Ja? Also eine Entwicklung sollte im Leben sichtbar sein. Und eigentlich, also wir wissen so, völlig sündenlos, also das wäre ja schon wieder eine Sünde zu sagen, ich sei sündenlos, deswegen erreicht das nie den Punkt Null. Ne? Die Wirklichkeit sieht aber manchmal so aus. Also es passiert durchaus eine Veränderung, ja. Ich habe versucht, das ein bisschen niedriger zu ziehen. Es passiert etwas in mir. Ich bekomme den Heiligen Geist, der mich auf Dinge hinweist, der mich verändert. Aber, und darum geht es mir in erster Linie, nicht ob die Kurve auf dein Leben zutrifft oder nicht, es gibt hier eine Diskrepanz zwischen dem, was ich von mir selbst erwarte, was andere vielleicht auch von mir erwarten, und wie es in meinem Leben tatsächlich aussieht. Und was tun Menschen sehr häufig, ich sage nicht alle, aber ganz häufig passiert Folgendes: Wir verschweigen diese Punkte und es entsteht ein Doppelleben. Ich gebe vor, etwas zu sein, was ich gar nicht bin. Das sind keine Probleme, die ich habe. Oder ich schweige einfach an der Stelle, wo das Thema ist. Ich komme gleich auf diese Grafik nochmal wieder zurück oder zwischendurch in meiner Predigt. Ich habe gesagt, mir helfen solche Bilder. Das Ding ist nicht nur in Kirche, sondern überall dort, wo hohe Ansprüche auf die menschliche Wirklichkeit treffen, findet sich dieses Problem eines Doppellebens. Da, wo man blendet, so tut, als sei man etwas oder hätte Probleme da oder da nicht mit. Wir Menschen haben nämlich grundsätzlich die Neigung zu einer doppelten Wirklichkeit, zum Verschweigen, zum Anpassen und zum Lügen. Unser hohes Ideal, unser akzeptiertes Soll des Lebens, so sollte es ja sein, passt so wenig zusammen mit der Wirklichkeit und dem Ist-Zustand. Wir funktionieren nicht so als Menschen, wie wir es eigentlich wollen und vielleicht auch sollen. Anspruch und Wirklichkeit klaffen auseinander. Und das wird immer dort zu einem großen Problem, wo diese Ideale laut verkündet werden. In Kirchen und Gemeinden, aber auch in politischen Parteien. Was für Ideale man dort hat. Oder in Ideologien. Im Sozialismus beispielsweise ging es natürlich allen gut. Natürlich, es ging niemandem schlecht, weil das höchste Ideal war, es geht allen gut. Über Dramen und Schicksale von Menschen wurde geschwiegen. Sowas gab es nicht bei uns. Es war alles gut. Das passt in diese ja durchaus ehrenhafte Utopie nicht hinein. Auch bei uns in der frommen Szene schweigen wir über Dinge, die nicht zu diesem hohen Ideal passen. Manchmal durchbrechen Mutige dieses Schweigen. Manchmal ist es so, dass sie sich förmlich outen. Und dann merkst du manchmal so, oh. Das sind dann so Sätze wie, ich spüre Gott ehrlich gesagt gar nicht. Das passt in unser Ideal hinein, weil unser Ideal sagt, natürlich, du hast eine lebendige Beziehung zu Gott und du hörst ihn jeden Tag und er spricht in dein Leben hinein. Und wenn dann jemand sagt, aber ich spüre Gott gar nicht, dann merkst du ein, oh. Gebetserhörung, wie buchstabiert man das? Gott versorgt immer, warum verhungern dann Christen in Afrika? Gott kommt nie zu spät, aber was ist, wenn das eigene Kind stirbt, ist er dann nicht zu spät? Eine gute christliche Ehe, davon sind wir weit entfernt, im Kopf sind wir schon längst geschieden. Reine Gedanken, ich kann die Tage in einer Hand abzählen, an denen ich nicht im Kopf die Ehe gebrochen habe, ganz zu schweigen davon, dass ich einige meiner lieben Brüder und Schwestern in Wirklichkeit eher verachte, als dass ich sie liebe. Aber das sage ich ja nicht, weil ich weiß doch, wie es eigentlich sein sollte. Und ich buxiere mich dadurch selber in ein echtes Problem hinein. Wollen wir diese Dinge, die ich gerade gesagt habe, gutheißen? Klar, alles kein Problem, Freifahrtschein für Sündigen. Das sei ferne, würde Paulus sagen. Aber es beschreibt die Wirklichkeit, die unserem wohlgemerkt hohen und guten Idealen diametral gegenübersteht. Es kann nicht sein, was nicht sein darf. Wieder andere denken, sie seien die Einzigen, die dieses oder jenes Problem hätten. Ja, ich denke, oh hier, ich habe schon wieder gesündigt und habe die und die Sachen gemacht. Und alle anderen, ja, die verlaufen doch so. Ich bin der Einzige mit diesem Problem. Deswegen halte ich den Mund. Ich schweige lieber, damit es nicht peinlich wird für mich. Und werde damit niemals erfahren, dass es meinem Sitznachbarn eigentlich genauso geht. Wir Menschen sind auf der anderen Seite auch immer wieder auf der Suche nach Heldenfiguren, die weniger hilflos oder beschädigt sind als wir. Die packen das irgendwie. Figuren, denen Gott irgendwie zuzulächeln scheint. Die sind besonders begabt, die haben Weisheit, die sind besonders intelligent. Menschen, die uns mit ihrer unerschütterlichen Selbstsicherheit entgegentreten und blenden. Und in Kirche trifft das, wirst du feststellen, ganz häufig die Person des Pastors. Hallo Jan. Weil man denkt, ja, der predigt über, wie man eine gute Ehe führt. Also muss seine Ehe zu Hause doch perfekt sein. Der erzählt irgendwas über Kindererziehung. Sollten die besten und wohlerzogensten Kinder überhaupt sein. Gut, dass Jonathan erst 3 ist. Der hat einen direkten Draht zu Gott. Und seine Gebete werden stets erhört. Wirklich. Das ist das, was Menschen manchmal auf einen projizieren. Seine Gebetszeiten sind intensiv und lang. Er zweifelt nicht und Suchtprobleme sind ihm fern. Und immer dann, wenn du dann in den christlichen Medien hörst, wow, Pastor in Amerika gefeuert, weil er Alkoholprobleme hatte, denken alle, oh, das kann doch gar nicht. Aber das ist die Wirklichkeit. Zumindest der sollte doch ansatzweise perfekt sein. Oder wenn du hier keinen Perfekten findest, sind es dann vielleicht andere christliche Idole, die Stars der Szene, die außergewöhnlich Begabten spätestens, die idealisieren wir so ein Stück. Die laufen doch da unten auf der Kurve. Oder kannst du dir vorstellen, dass Johannes Hartl Eheprobleme hat? Kannst du dir vorstellen, dass ein Timothy Keller, der schneller Bücher schreibt, als ich sie lesen kann, überhaupt so etwas wie unreine Gedanken kennt? Oder meinetwegen Ingolf Elzel, der muss doch der perfekte Vater sein. Oder? Die Wahrheit ist, auch das sind unperfekte Menschen. Unfertige Christusnachfolger. Weil die Wahrheit ist, wir sind unfertig. Wir haben uns für Christus entschieden, folgen ihm nach. Aber das heißt nicht, dass du von heute auf morgen perfekt bist, dass du fertig bist, sondern du bist unfertig. Bis zu dem Zeitpunkt, wo du durch ein Tor gehst, in die Ewigkeit hinein. Und dort bist du vollendet. Dort bist du fertig. Dort ist die Heiligung vollzogen. Das heißt nicht, dass es nicht auch Anstrengung bedarf. Das heißt nicht, dass es auch auf mich ankommt, Christus immer ähnlicher zu werden. Aber es heißt, ich darf ehrlich in den Spiegel schauen und sagen, ich bin unfertig. Ich bin hier auf der Erde vom Status Heiliger, von dem, wie ich liebe. Nein, da mag es Tage geben im Jahr und andere Tage sicherlich nicht. Die Wahrheit des Evangeliums ist für jeden Menschen ausnahmslos gleich. Du bist sündiger, als du je gedacht und zugleich geliebter, als du je erhofft hast. Das ist die Botschaft der Bibel. Gott hat mich in Gänze erkauft. Der hat nicht gesagt, ich gucke mir mal diesen Teil hier an von Jürgen, den kaufe ich und danach geht es sicherlich so. Gott muss ich überhaupt nichts vormachen. Gott weiß, wie mein Leben hier verläuft. Und er hat gesagt, ich kaufe dich in Gänze. Du bist es mir wert. Weil er mich aus der Überzeugung erkauft hat, dass durch Christus in mir er auch mit mir zu seinem Ziel kommen wird. Er hat nicht gesagt, ich setze volle Karte auf Jürgen, sondern er hat gesagt, ich setze volle Karte auf meinen Sohn. Der in Jürgen Veränderung schaffen wird. Ich kann also in den Spiegel schauen und ein Eingeständnis machen und ich glaube, das ist die Basis von dem, ehrlich zu werden, echt zu werden. Ich bin unfertig. Ich bin nicht perfekt und ich brauche es auch nicht zu sein. Weder bei Gott noch vor Menschen. Echt sein bedeutet ein ehrliches Zeugnis von dem geben, was in mir tatsächlich drin ist. Das heißt nicht, dass ich alles offenbaren muss hier auf der Bühne und ich erzähle noch, was ich gestern gemacht und vorgestern gemacht habe, sondern eine Deckungsgleichheit in meinem Leben hinzubekommen. All das, was ich wirklich denke, fühle, meine, empfinde und sagen will und oft verschweige, höflich oder ärgerlich nicht ausspreche, verneine oder sogar von mir selbst nicht wahrhaben will. All das, was ich aus Rücksicht oder Taktik oder Sorge in mir zurückhalte, es zwar eigentlich fühle, aber mich nicht traue, es auszusprechen. Echt sein heißt also zuallererst, mein Innerstes und mein Äußerstes in möglichst hoher Übereinstimmung zu bekommen. Keine falschen Bilder an der Außenseite zu erzeugen, die dem Inneren nicht entsprechen. Warum? Weil uns diese Spaltung zerstören wird. Wenn ich das aufbaue, wenn ich das habe, wird mich das hier dazwischen zerstören. Ein Doppelleben macht krank. Es zerstört Beziehungen, Aufrichtigkeit, Integrität, Liebe, weil ich letztlich selber nicht mehr weiß, ja, wem soll ich eigentlich dienen, meinen hohen Idealen oder meiner Fassade? Ich führe dieses Doppelleben. Natürlich werden wir menschlich miteinander immer nur bis zu einem gewissen Grad echt sein. Nicht zu 100% und das, was innen ist, nicht herauslassen. Was ja durchaus weise ist. Ich muss nicht alles präsentieren, nicht alles zur Schau stellen. Nicht alles, was innen lebt, gehört auch nach außen. Aber ein Leben im Dunkeln oder im Halbdunkeln, weil wir meinen, Teile unserer Wirklichkeit verbergen zu müssen, bedeutet auch immer, dass wir dem Teufel Raum überlassen. Wenn ich ein Doppelleben führe und eine Fassade aufbaue, kämpfe ich in diesem Bereich alleine gegen die Dinge. Ich gebe Gott nicht die Möglichkeit, durch meine Geschwister, durch seinen Heiligen Geist daran zu arbeiten, weil ich ein Doppelleben führe. Und der Teufel nutzt das. Da sind seine Spielregeln. Er ist der Verleumder, er ist der Ankläger, er ist derjenige, der die innere Stimme immer wieder anpiekst, die uns zuweilen quälen mag und unfrei macht. Ich werde unfrei in dem, und dabei ist doch das, was Gott eigentlich mit mir möchte, mich frei zu machen. Und ich begebe mich selber in eine Unfreiheit. Und deswegen ist es Jesus so wichtig, wenn er zum Beispiel mit den Pharisäern spricht, sie darauf hinzuweisen, wisst ihr was, ihr führt ein Doppelleben. Ihr tut so heilig, aber ihr seid's gar nicht. Das ist das, was er anklagt. Er klagt nicht die Sünden an. Da, wo jemand Ehebruch begangen hat, da, wo jemand keine Ahnung was gemacht hat, das ist nicht richtig, das sagt er nicht. Aber das, was er anklagt bei den Pharisäern, was du immer wieder siehst, ist diese Doppelzüngigkeit, dieses Doppelleben, was aufgebaut wird. Weil er sagt, ihr nehmt euch selbst die Chance, dass Christus euch in diesen Punkten verändert. Nur wenn ihr da echt seid, kann Veränderung passieren. Mich begeistert es, dass wir vor Gott so radikal ehrlich sein dürfen, ja müssen. Christen werden ja nicht selten als Heuchler angesehen, weil sie hohe Maßstäbe setzen, die sie dann selbst nicht erfüllen. Aber die befreiende Wahrheit ist, Christen sind nicht die besseren Menschen und müssen auch nicht besser sein, als sie tatsächlich sind. Im Gegenteil, sie sind die einzigen Menschen, die sich nicht verbiegen müssen, die echt sein dürfen. Ich muss keine Fassade aufbauen. Der Autor Magnus Malm schreibt, Jesus lädt uns in eine Beziehung ein. Und eine Beziehung besteht nicht dadurch, dass der eine Partner ausgelöscht wird. Heißt so viel wie, wir dürfen genau die sein, die wir sind. Wir sind ein Gegenüber für Gott mit all dem, was uns ausmacht. Und wir dürfen das nicht nur sein, nein, wir müssen es sogar. Und er schreibt weiter, Jesus ist die Wahrheit. Und er kann nur eine Beziehung zu dem haben, der wir wirklich sind und nicht zu dem, der wir gerne wären. In der Christenheit gibt es irgendwie so zwei Extreme. Die nichts Gutes an mir Christen, so Römer 7, und die alles neu, alles super Christen, 2. Korinther. Ich habe nochmal die Verse für euch. Da heißt es in Römer 7, ich weiß ja, dass in mir, das heißt in meiner eigenen Natur, nichts Gutes wohnt. Obwohl es mir nicht am Wollen fehlt, bringe ich es nicht zustande, das Richtige zu tun. Ich bin so schlecht. Und in 2. Korinther heißt es, vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas Neues hat begonnen. Und diese beiden Verse beschreiben zusammen eine Wirklichkeit. Sie sind keine Gegensätze, sondern sie sind zwei Pole, die sich ergänzen. Und diese Wahrheit trifft auf unser aller Leben zu. Wenn du dich für Christus entschieden hast, bist du eine neue Kreatur. Du bist neu gemacht. Und gleichzeitig ist dein alter Mensch gestorben, aber er steht immer wieder auf und kämpft immer wieder gegen an. Diese Wahrheit trifft auf unser aller Leben zu. Das heißt, die Ausnahme, zu der du dich vielleicht gezählt hast, sorry, aber die gibt es nicht. Aber deswegen darf ich, wenn ich das weiß, morgens entspannt in den Spiegel schauen und sagen, okay, ich bin unfertig, Gott. Aber ich muss niemandem etwas vormachen, dass ich etwas kann, dass ich etwas bin, dass ich schon so weit bin, meine frommen Sprüche loslassen, sondern ich darf echt sein. Weil Christus mich so angenommen hat. Gott liebt mich und dich, so wie ich bin und nicht so, wie ich sein sollte. Diese Wahrheit befreit mich und versetzt mich in die Lage, echt zu sein. Amen.